So, ich habe gestern Abend begonnen zu sprechen über die Erkenntnis Gottes und versucht euch anhand der Schrift zu zeigen, wie wichtig das ist, dass man Gott wirklich erkennt, so wie er ist, nicht wie wir ihn uns vorstellen, wie unser frommer Hintergrund, unsere Konfession oder Denomination ihn sich vorgestellt hat, sondern ihn zu sehen, so wie er wirklich ist. Zwei Schriftstellen dazu nochmal. Mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und das sind nicht allgemeine theoretische Erkenntnisse, sondern es ist die Erkenntnis des Wesens Gottes. All die Probleme, die wir haben im Volke Gottes, lassen sich zurückführen auf diesen einen Grundmangel, dass wir Gott nicht wirklich kennen. Ob das jetzt verkehrte, missbrauchende Leiterschaft ist oder falsche Ziele im Gemeindeleben oder was auch immer. Es geht alles zurück auf diesen einen Punkt, dass man eine bestimmte Vorstellung hat von Gott, wer er ist, was er will, und die stimmt nicht mit der Realität überein, und deswegen geht man in die Irre. Man geht in die Irre. Und ein zweites Wort finden wir in 2. Petrus, Kapitel 3. Das möchte ich noch lesen und dann werden wir von da weitergehen. Und hier hören wir den Herzschrei des Apostels, was der Schrei Gottes ist für seine Gemeinde. Vers 18. Wachst aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wachst in der Gnade. Und dann heißt es hier, und Erkenntnis unseres Herrn. Was er meint ist, indem wir wachsen in der Erkenntnis Gottes, wachsen wir in Gnade. Das heißt, unsere Fähigkeit zu empfangen, unsere Fähigkeit, uns beschenken zu lassen und ein Leben zu führen mit der Kraft Gottes, das alles wird möglich durch die Erkenntnis Jesu. Und das ist ein Prozess. Und der beginnt mit der Bekehrung, aber das ist nicht das Ende, das ist nicht das Ziel, sondern Bekehrung ist der Start und dann beginnt eine lebenslange Reise, das Wesen Gottes kennenzulernen. Vielleicht der Hauptgrund, warum das so wichtig ist und warum wir das so dringend brauchen, weil wir aufgerufen sind und weil das unsere Berufung ist, Jesus und den Vater und den Heiligen Geist von ganzem Herzen zu lieben. Wie können wir jemanden lieben, den wir nicht wirklich kennen? Wenn uns zum Beispiel die Demut Jesu nichts bedeutet, wir darüber staunen und sagen, wow, wie anders ist dieser Mann als alle anderen Menschen auf dieser Erde? Und was macht ihn aus? Was ist diese Reinheit, diese Hingabe, diese Bescheidenheit, diese Wahrhaftigkeit, diese Abhängigkeit? Wenn wir das nicht sehen und schätzen, wir haben null Chance, in das hineinzukommen. Weil das, was du nicht schätzt, begehrst du nicht. Und was du nicht begehrst, willst du nicht bekommen. So ist es so notwendig, dass wir wirklich eine klare Erkenntnis haben, eine klare Schau haben, ein klares Verständnis haben über das Wesen Gottes. Und jetzt will ich von da weitergehen und will versuchen, praktisch zu werden, was notwendig ist oder was wir tun können. Jesus sagt eine ganz fundamentale Aussage. Er sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Ihr geht in die Irre, ihr habt falsche Vorstellungen, ihr seid falsch unterwegs, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes natürlich ist der Heilige Geist und die Schriften sind die Schriften. Die Heilige Schrift, das geschriebene Wort Gottes. Und diese beiden Einflüsse, oder wie soll man sagen, ich weiß es immer nicht, wie ich das zusammenfassen soll. Diese beiden Quellen brauchen wir, um gesund zu wachsen. Das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht. Und den Heiligen Geist. Nicht eins von beiden. Nur mit einem von beiden werden wir in eine oder andere Weise extrem werden. Und wenn du durch die Kirchengeschichte schaust und wenn du schaust, was heute so zutage los ist, dann weißt du, viele werden extrem, gehen in die eine Richtung und gehen in die andere Richtung. Aber wir sind nicht aufgefordert zu wählen zwischen einem von beiden, sondern wir brauchen beides in Balance. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Wie jammer schade ist es, dass durch die erste christliche Sekte, die wir haben, sogar noch auf deutschem Boden entstanden, dieser Begriff Wort und Geist so in den Schmutz gezogen ist. Was für ein Jammer. Aber wir dürfen uns das nicht nehmen lassen. Wir brauchen das Wort und wir brauchen den Geist. Und wenn wir das betonen, wir müssen nicht Angst haben, vielleicht meinen irgendwelche Leute, wir kommen aus dieser Richtung. Nein, wir kommen nicht aus dieser Richtung, wir kommen aus dieser Richtung, die in diesem Buch hier beschrieben ist. Und da sagt Jesus, das Wort, die Schriften und der Heilige Geist. 2. Timotheus. Und wir leben in einer Zeit, wo das geschriebene Wort Gottes als Ausgangspunkt und als Startpunkt und als Anker und Fundament und Sicherheit unseres Glaubens immer mehr in Verachtung gerät, in Ablehnung gerät. Und Paulus sagt hier zu Timotheus, seinem geistlichen Sohn, ich lese mal ab Vers 14. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Von Kind auf kannte Timotheus die heiligen Schriften. Das war zu dem Moment, wo das hier abgefasst wurde. Das war das, was wir jetzt das Alte Testament nennen. Aber die Briefe der Apostel und Apostelgeschichte und alles andere wird dann auch zu den Schriften gerechnet. So haben wir also das, was wir heute die Bibel nennen. Und es ist so wichtig, dass wir das geschriebene Wort Gottes so verstehen und so auffassen und so annehmen und ihm den Platz geben, den Gott sagt, den es haben muss. Im nächsten Vers, alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und diese Position wird heftig umkämpft heute. Wird heftig umkämpft. Die Schrift ist eingegeben von Gott. Nützlich zur Lehre, christliche Lehre kommt aus der Schrift. Wenn du mit einer Lehre in Berührung kommst, die du nicht in deiner Bibel findest, hüte dich davor. Übernimm das nicht. Wir gründen nicht unser Verständnis oder unsere Lehre auf Visionen, auf Offenbarung, auf irgendwelche Ideen und Eingebungen, die Menschen haben. Der Glaube gründet sich auf die Schrift. Es gab damals am Ende des Mittelalters in dieser finsteren Zeit, man sagt auch das dunkle Mittelalter. Warum war das Mittelalter dunkel? Weil das Licht des Evangeliums fast ausgegangen war. Weil die Lügen des Papsttums ganz Europa verseucht und verdunkelt haben und weil man meinte, Gott zu dienen, indem man für Geld Sündenablasse gekauft hat und die schrecklichsten Dinge sind da passiert. Und dann kam das Licht und die Grundlage der Reformation war nur die Schrift. Sola Scriptura, nicht was die Päpste sich ausgedacht haben, nicht irgendwelche Dogmen, die durch Dämonen inspiriert sind, sondern alleine die Schrift. Das war ein Grundpfeiler. Natürlich, sie sind dann nicht konsequent dabei geblieben und haben dann selber eine Menge Zeugs aus Babylon wieder mitgeschleppt und so weiter. Aber die Grundidee war wenigstens da. Aber heute erleben wir, dass sogar diese Grundidee wieder abgelehnt, verachtet wird, verwässert wird, ignoriert wird. Und wir müssen auf der Hut sein. Der Glaube kommt aus dem Wort Gottes. Der Glaube an Jesus, Glaube, wie die Schrift sagt, kommt aus dem Wort Gottes. Und es macht nur dann Sinn, sich dem Wort Gottes anzuvertrauen und dem Wort Gottes hinzugeben, wenn man davon ausgeht, das Wort Gottes ist das, was Gott über sein Wort sagt. Es ist inspiriert, eingehaucht, gegeben vom Heiligen Geist. Deswegen unterliegt die Schrift nicht der Auslegung irgendeiner Konfession oder irgendeinem Papst oder irgendeiner Richtung, sondern Gott selbst hat dieses Wort gegeben und Gott selber alleine hat das Recht, und das tut er, wie wir das später noch sehen werden, durch den Heiligen Geist, sein Wort zu erklären und zu erleuchten. Es braucht die Schrift und es braucht den Heiligen Geist, um dieses zu verstehen. Ohne den Heiligen Geist kann man eine Menge Blödsinn machen mit dem Wort Gottes. Und alle Sekten, die es heute gibt, christlichen Sekten zumindest, sie sagen, sie gründen sich alle auf die Bibel. Aber sie legen willkürlich die Schrift aus, tun dem Wort Gottes Gewalt an und sie tun es nicht in einer Unterordnung unter den Heiligen Geist. Es braucht den Dienst des Heiligen Geistes. Und darüber will ich heute Abend sprechen. Jetzt ist erstmal der erste Teil dran, das Wort Gottes. So alles beginnt damit, dass wir anerkennen, das Wort Gottes kommt nicht von Menschen. Das ist nicht, was die Apostel sich irgendwie ausgedacht haben. Heute gibt es einen starken Trend, Jesus von den Aposteln, ganz speziell von Paulus, zu trennen. Ich weiß nicht, ob ihr davon mitgekriegt habt, aber ihr werdet das mitbekommen. Einen starken Trend, einen Keil zu treiben. Ja, Jesus okay, aber dann, was Paulus daraus gemacht hat, das ist nicht das, was Jesus wirklich wollte. Und wir brauchen nur Jesus und wir brauchen nicht die Schriften von Paulus. Das ist hochgefährlich. Hochgefährlich. Ich glaube, Gott hat sich da was bei gedacht, welche Schriften zum Kanon der Bibel zur Heiligen Schrift gehören. Gott hat darüber gewacht. Wenn ich Gott wäre, ich hätte das getan. Egal, was für Leute da am Konzil beraten haben und gesagt haben, diese Dinge kommen rein und die Apokryphen kommen nicht rein und so weiter. Egal, was das für Leute waren und wie deren Lebensstil war. Wenn ich Gott gewesen wäre, ich wäre bei diesem Konzil gewesen und ich hätte dafür gesorgt, dass die Entscheidung gefällt wird, die notwendig ist, um die Kirche überhaupt zu erhalten. Und ich glaube, Gott hat das getan. Gott ist ein kommunikativer Gott und er hat es uns so einfach wie möglich gemacht. Er gibt uns das Wort schriftlich, damit wir alle den gleichen Ausgangspunkt haben. Und dann bietet er uns die Gemeinschaft, die Freundschaft des Heiligen Geistes an. So, die Schriften sind eingegeben von Gott. Und das ist die Grundlage unseres Glaubens. Und das Wort kann nur dann in uns sein Werk tun, wenn wir davon ausgehen, dass das Wort wirklich Gottes Wort ist. Wenn wir sagen, ja, das sind so die Ansichten von Paulus, das ist griechisches Denken, das ist dies, das ist das, das sind die Einflüsse der Kultur und so weiter, dann haben wir schon mächtig Probleme. 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 13, und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern, wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das in euch den Glaubenden auch wirkt. Warum wirkt das Wort Gottes in uns, die wir glauben? Weil wir davon ausgehen, es ist nicht die Idee von dem und es ist nicht die Idee von dem, es ist Gott. Es ist Gott, ein heiliger Gott, der die Wahrheit ist, der sich uns mitteilt, der sich uns offenbart, der uns ein sicheres Fundament gibt. Gott, dessen Ansichten und Ideen sich nicht ändern. Gott widerspricht sich nicht. Gott sagt nicht heute dies und 100 Jahre später sagt er etwas anderes und das Gegenteil. Es gibt keinen Wechsel in ihm. Er sagt, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Deswegen können wir Gott vertrauen, weil sein Wort feststeht, weil alles wanken mag, alles sich ändern mag, Strömungen und der Zeitgeist und Mode und Kultur und Technik und alles mag sich ändern, aber das Wort Gottes bleibt bestehen in Ewigkeit. Jesus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Deswegen haben wir eine Grundlage, ihm zu vertrauen. Die Wissenschaft behauptet heute dieses, morgen jenes und dann ist wieder alles anders. Einmal war Margarine ganz schrecklich und jetzt ist Margarine wieder gut. Und dann ist Margarine wieder schlecht und Butter ist gut und umgekehrt. Innerhalb von wenigen Jahrzehnten ändert sich das und die Leute haben total andere Erkenntnisse. Alles die Wissenschaft hat festgestellt. Das ist nur ein kleines Beispiel. Es gibt ganz andere Dinge. Heute hat die Wissenschaft festgestellt, es gibt Gene, die machen Menschen kriminell. Ja, hallo. Gute Botschaft für die Mafiosis. Ja, dann sind sie ja nicht schuldig. Dann sind sie ja nicht verantwortlich. Dann haben sie einfach nur schlechte Gene, schlechtes Erbmaterial. Ja. Und so wird der Mensch immer mehr herausgenommen oder er nimmt sich selber heraus aus der Verantwortung vor einem heiligen Gott, der Gebote gegeben hat, wie wir leben sollen. Der ganze Trend ist, uns in die Unabhängigkeit zu begeben und uns herauszubegeben aus einer Verantwortung vor Gott. Und deswegen, und das wird im Namen der Wissenschaft verkauft, ein Gen, das Menschen kriminell macht. Hallo. Gott ist Gott und er weiß, wie die Dinge sind und sein Wort ist vertrauenswürdig und sein Wort ist die Wahrheit. Und es kann nur dann in uns wirken, wenn wir es so annehmen, als das Wort Gottes, das gültig ist, auf das wir uns verlassen können, das die oberste Autorität ist, das wichtiger ist als meine Gedanken, wichtiger als meine Gefühle, wichtiger als meine Ansichten. Das Wort Gottes ist über all dem. Und nur dann, wenn wir uns öffnen, schafft dieses Wort in uns ein Werk. Und das Wort Gottes muss uns verändern, muss in uns wirken, damit wir überhaupt fähig werden, Gott zu erkennen. Lass uns einmal jetzt zu Sprüche Kapitel 2 gehen. Und hier haben wir eine wunderbare Passage, die es sich lohnt, immer wieder durchzugehen, anzuschauen, durchzubeten und herauszufinden, was das konkret jetzt für uns in unserer Situation bedeutet. Und hier haben wir eine Verheißung mit ganz klaren Bedingungen. Und wenn du diesen Text anschaust, dann findest du dreimal wenn. Wenn du, wenn du, wenn du. Und Gott sagt, dann ich. Wenn du diese Bedingungen erfüllst, dann werde ich. So, was sind die Bedingungen und was ist das, was Gott tun will? Gehen wir einmal hinein. Sprüche Kapitel 2. Mein Sohn, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme, wenn du es suchst wie Silber und wie Schätze ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Erkenntnis Gottes, das ist mein Thema. Und die Erkenntnis Gottes wird nur unter einer Bedingung gegeben, dass wir lernen, Gott zu fürchten, dass wir in Ehrfurcht vor Gott leben, dass wir ihn Gott sein lassen, dass wir uns ihm hingeben, ihn unterordnen, ihm Respekt und Ehrerbietung entgegenbringen und uns hüten und bitten, Gott, gib mir ein demütiges, weises, sanftmütiges Herz, das sich nicht über dich stellt, das nicht Dinge besser weiß, das nicht irgendwie versucht, dich zu kritisieren und dich zu verbessern, sondern das sich unterordnen kann, hingeben kann, freiwillig, aus Vertrauen, weil das Herz überzeugt wird, Gott ist gut und niemand meint es so gut mit mir wie Gott selbst. Niemand ist so weise, niemand kennt mich so sehr wie Gott und niemand weiß, was ich brauche, niemand weiß, was wirklich mit mir los ist, als nur Gott allein. Und ich gebe mich ihm hin, weil ich weiß, nirgendwo bin ich so gut aufgehoben wie bei ihm. Und die Schrift ist ganz, ganz deutlich, es gibt keine Erkenntnis Gottes, ohne dass zuvor ein Herz mindestens beginnt, hineinzukommen in das, was die Bibel Furcht des Herrn nennt. Sprüche 1, Vers 7, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Natürlich, da ist die Erkenntnis von Gott gemeint. Die Erkenntnis von geistlichen Dingen, nicht allgemeine Erkenntnisse. Es gibt naturwissenschaftliche Erkenntnisse ohne Furcht des Herrn. Es gibt mathematische Erkenntnisse, es gibt alle möglichen Erkenntnisse ohne Furcht des Herrn. Aber es geht hier um geistliche Erkenntnis. Und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn Furcht des Herrn nicht da ist, gibt es keine Erkenntnis. Deswegen ist das so ein erbärmlicher Irrweg, dass heute viele theologische Ausbildungsstätten setzen auf Wissen und auf akademische Ausbildung und nicht auf Charakter, nicht auf Heiligkeit, nicht auf Hingabe, nicht auf ein Leben im Heiligen Geist und im Worte Gottes, sondern sie denken, wenn wir nur wissenschaftliche Methoden anwenden und religionswissenschaftliche Vergleiche anstellen zwischen Christentum und was andere Weltreligionen da erzählen und dann irgendwelche Parallelen da ziehen, und dann können wir irgendwie uns da ein Wissen zusammensammeln. Und das würde uns helfen, Gott zu verstehen. Das ist alles dummes Zeug. Das ist ein schrecklicher Irrweg und kommt aus Stolz. Weil Gott kann nur durch Offenbarung erkannt werden. Das heißt, Gott selber muss ein Wunder tun an uns. Offenbarung ist, auch wenn es nicht dramatisch ist, es ist ein übernatürliches Ereignis. Es ist genauso übernatürlich wie ein Lama, der aus dem Rollstuhl aufsteht. Es ist übernatürlich, es kommt von Gott. Es ist nicht so dramatisch. Und die Leute jubeln nicht so wie bei dem Kranken, der geheilt wird. Ja, weil sie einen anderen Geschmack haben. Aber wenn Gott einem Menschen Offenbarung gibt über sein Wesen, über sein Herz, über seinen Charakter, dann jubelt der Himmel. Gott kann nur durch Offenbarung erkannt werden. Du kannst dein Leben lang die Schriften forschen. Wenn du das in Unabhängigkeit von Gott tust, du wirst irgendwo landen und eine Menge Wissen ansammeln, aber nicht ihn kennenlernen. Weil ihn kennenlernen bedeutet immer, himmlische Kräfte werden frei, in das, was ich erkannt habe, umgestaltet zu werden. Wir werden verändert in das Bild Jesu, indem wir ihn sehen. Das Wort Gottes sagt, Paulus, 2. Korinther 3, 18, wir schauen die Herrlichkeit Gottes an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn wir nichts sehen, wir können in nichts verwandelt werden. Aber alle schauen etwas an, ob das dumme Soaps sind, in diesen Quatsch werden sie verwandelt. Das wird ihr Niveau sein, ihres Denkens, ihrer Fantasie und ihrer Unterhaltung und ihres Lebensstils und ihrer Ziele. Was immer wir anschauen, in das werden wir verwandelt. So, es ist nicht unser Bemühen, es ist nicht in erster Linie unsere Kraft, es ist nicht Willenskraft, die uns verändert. Was uns verändert, ist eine klare geistliche Sicht von wer Gott ist. Und es fängt an mit Dankbarkeit über sein Wesen. Es fängt an mit Bewunderung. Es fängt an mit Wertschätzung. Ich sage es noch einmal. Was wir nicht wertschätzen und für wertvoll erachten, dafür investieren wir nicht, das suchen wir nicht. Und weil wir es nicht suchen, werden wir es nicht finden. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, sagt Jakobus. Ja, und es hängt so viel davon ab. Ja. Und vielleicht einer der am wenigsten verstandenen oder am meisten missverstandenen christlichen Tugenden ist Demut. Und Christen haben die abenteuerlichsten Vorstellungen über, wie ein demütiger Mensch aussieht. Und die kommen aus Tradition, aus Überlieferung und sind manchmal genau das Gegenteil von dem, was die Bibel sagt. Genau das Gegenteil. Ja? Wenn hier einer aufstehen würde und würde sagen, ich bin demütig. Wir alle wüssten, na, der ist stolz. Weil ein demütiger Mensch würde nie sagen, er ist demütig. Das ist für uns, das steht so felsenfest, das ist doch völlig klar, das weiß doch jeder. Aber Jesus sagt, ich bin von Herzen demütig. Wie passt das? Ja, das war Jesus. Okay, nächster Versuch. Paulus, ich habe euch gedient in aller Demut. War der jetzt demütig oder war der stolz? Siehst du, wir haben Ideen, die kommen irgendwo her und niemand hat das verglichen. Ja, was sagt die Bibel überhaupt darüber? Ja? Und so könnten wir viele, viele Beispiele nehmen, einfach, und wir haben Klischees, wir haben Vorstellungen, wir haben vermeintliches Wissen und die haben manchmal mit biblischen Realitäten gar nichts zu tun, sind sogar das Gegenteil. Aber alle sind davon überzeugt. Und dieses Licht, unsere Irrtümer zu erkennen, kann nur von Gott kommen. Und wir brauchen diese Hingabe, diese Unterordnung. Und wir brauchen einen Lebensstil, wo Gott durch sein Wort in uns Furcht des Herrn bewirken kann. Furcht des Herrn, natürlich wissen wir, das hat nichts mit Angst zu tun. Es ist eine Herzenshaltung, Gott zu ehren. Es ist die Gesinnung Jesu. Furcht des Herrn ist die Gesinnung Jesu. Was war die Gesinnung Jesu? Ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Das war Jesus. Hat nicht sich zu Gefallen gelebt, hat nicht seine Wunder und seine Salbung benutzt, um Menschen dahin zu bringen, ihn zu bewundern, ihn anzubeten. Eine Seuche, die wir heute an vielen, vielen Stellen im christlichen Lager haben. Kaum haben Menschen ein bisschen Salbung, benutzen sie, um sich zu feiern, sich ein Denkmal zu machen und Menschen dazu zu bringen, sie zu bewundern. Das ist Götzendienst im christlichen Gewande und das ist schrecklich. Und das ist Gott ein Greuel, weil der Einzige, der es wert ist und der würdig ist, erhöht zu werden, ist Jesus. Und ein Dienst, der sich selber erhöht und selber groß macht, ist Gott ein Greuel und er wird am Ende stürzen. Weil vor dem Fall kommt Hochmut. Das heißt, wenn du Hochmut siehst, kannst du wissen, wenn da nicht schnell Umkehr kommt, wird ein Fall kommen, wird Absturz kommen. Und das Tragische ist, obwohl wir so viele negative Beispiele um uns herum haben, von Bewegungen, von Diensten, von geistlichen Leitern, die in diese Falle getappt sind, wir scheinen nicht daraus zu lernen. Wir scheinen nicht daraus zu lernen. Und wir fallen immer wieder rein auf Größe, auf Zulauf, auf Wunder, auf Massen, auf was die Leute sagen, statt mit den Augen Gottes Dinge zu bewerten und zu beurteilen. Wir sind so unfähig, geistliche Dinge zu beurteilen, weil wir so unreif sind, weil unser Geschmack so anders ist als der Geschmack Gottes. Heute wird sogar in Frage gestellt, ob das überhaupt richtig ist, Dinge geistlich zu beurteilen. Und das in sich wird schon angesehen als ein Zeichen von Stolz. Die Schrift sagt etwas total anderes. Die Gemeinde von Ephesus, die hatte zu tun mit Menschen, die sich Apostel nannten, die haben die geprüft. Ja, wie darf man Apostel prüfen? Ich dachte, die prüfen uns alle. Also, wer sind denn wir, dass wir Apostel prüfen? Ja, das ist ja Anmaßung. Ja, die haben ja einen kritischen Geist. Was sagt das Wort Gottes? Jesus hat sie gelobt dafür, dass sie diese Dienste geprüft haben und haben die als falsche Apostel identifiziert. Und natürlich dann entsprechend, weil die konsequent waren und gehandelt haben nach dem, was sie geglaubt haben, auch entsprechend denen keinen Raum gegeben. Ist ja logisch. Die haben doch nicht gesagt, wir haben verstanden, ihr seid falsche Apostel, na kommt mal Sonntag predigen. Die waren ja nicht blöd. Ja? Das macht man ja nicht. Die waren konsequent. Und Jesus hat sie dafür gelobt. Jesus hat applaudiert, sagt, das ist gut, dass ihr das macht. Das ist gut. Dafür lobe ich euch. Ja. So, wir können nur prüfen, wir können nur unterscheiden, wenn wir das Original kennen. Wenn wir nicht wissen, woran sollen wir denn etwas messen? Wie soll man denn unterscheiden? Woran soll man denn sagen, ja, das ist richtig oder das ist falsch? Ja. Die Furcht des Herrn, das ist das Erste, was Gott in uns wirken will. Und ich muss zu meiner Schande sagen, obwohl ich eine wirklich dramatische Bekehrung erlebt habe, Jesus ist eingebrochen, übernatürlich in mein Leben. Und in einer Nacht ist mein ganzes Leben sozusagen umgekippt und das Alte war vorbei und etwas vollkommen Neues hat angefangen. Trotzdem danach, also ich habe nicht einen frommen Hintergrund und bin schon irgendwie von der Muttermilch her mit religiösen Sachen irgendwie groß geworden, ganz und gar nicht. Und trotzdem hat es danach viele, viele, über 10 Jahre gedauert, bis ich verstanden habe, das Wichtigste in meinem Leben mit Jesus ist, dass er an meinem Herzen wirken kann. Dass er mein Herz verändern kann und dass er in meinem Herzen diese Haltung der Furcht des Herrn, der Ehrfurcht vor Gott, dieses Verlangen, Gott soll durch mein Leben geehrt werden, Gott soll nicht beleidigt werden, Gott soll nicht gekränkt werden, Gott soll nicht beschmutzt werden, da soll nicht Schande auf seinen Namen kommen, sondern ich will leben für seinen Namen und ich will ihm Ehre machen. Und ich glaube, dass die Dinge, die ich im Verborgenen tue, die kein Mensch sieht, dass die zählen, dass die wichtig sind. Und ich will nicht ein Doppelleben führen und in Gemeinschaft mit Menschen so reden und wenn ich alleine bin, dann anders reden oder andere Gedanken mir erlauben. Ich will nicht Dinge für gut heißen und wenn ich alleine bin, dann das umdrehen und das Schlechte gut heißen und mich mit dem Schlechten beschäftigen. Ich will klar sein, ich will gerade sein, weil ich glaube, dass Gott schaut und dass meine Taten eine Wirkung auf Gott haben. Man kann Gott beleidigen. Man kann ihn kränken. Man kann ihn betrüben. Das ist, was die Bibel sagt. Und Furcht des Herrn ist diese Gesinnung Jesu. Gott, ich will dir gefallen. Paulus sagt, 1. Thessalonicher 4, wir sollen wandeln und Gott gefallen. Darum geht es. Und heute wird viel von Liebe Gottes geredet. Und in diesem ganzen Gerede von Liebe geht unter, dass etwas viel, viel wichtiger ist. Und das ist das Wohlgefallen Gottes. Und das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt alle seine Kinder. Und egal wie daneben sie sind, egal wie böse sie sind, egal wie verkehrt sie sind, er liebt sie. Und wenn jemand sich bekehrt und fängt an, das Gute zu tun, Gott liebt diesen Menschen nicht mehr. Gott liebt maximal. Aber da ist etwas anderes, was eine große Rolle spielt in der Lehre der Apostel, und das ist Gott zu gefallen. 1. Korinther 10, alle waren gesegnet, alle waren unter der Wolke, alle wurden übernatürlich versorgt, alle haben die Hilfe Gottes erlebt. Aber an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. So, die Betonung liegt nicht auf der Liebe, das ist der Start, aber dann geht es weiter. Wegen der Liebe, jetzt strecken wir uns danach aus, jetzt wollen wir reagieren auf diese Liebe und wir wollen ihm Liebe zurückgeben, und das heißt, wir wollen ihn erfreuen. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war die Gesinnung Jesu. Und der einzige Grund, warum wir leben und warum der Heilige Geist gekommen ist, um das in uns immer stärker und immer klarer und immer tiefer hervorzubringen, die Gesinnung Jesu, den Vater zu erfreuen. Dafür leben wir. Das ist neutestamentliches Christsein, den Vater zu erfreuen. Und das nennt die Bibel Furcht des Herrn. Das ist die Gesinnung, die Herzenshaltung der Furcht des Herrn. Und Furcht des Herrn kommt auf eine Art und Weise in unser Leben, wenn wir uns dem Wort Gottes unterordnen, uns dem Wort Gottes hingeben und Zeit verbringen mit dem Wort Gottes, viel Zeit verbringen und nicht nur Bibel lesen, sondern lernen, wie das Wort in uns, wie Paulus das sagt, wohnen kann. Kolosser 3, Vers 10, lasst das Wort Christi reichlich wohnen in euch. Bei manchen leider ist es nur Sonntagmorgen zu Besuch. Aber es soll wohnen. Am Montag. Und nach Feierabend, wenn du vorm Fernseher sitzt oder wenn du deine Steuererklärung machst, das Wort Gottes soll immer noch da sein und soll immer noch der Maßstab sein nach deinen Entscheidungen. Die Kraft, die sagt, das geht und das geht nicht, das ist richtig und das ist verkehrt. Das Wort Gottes soll eine Kraft sein, die bei uns ist und die dann zu uns redet, die unser Gewissen schärft und die zu uns Weisungen gibt. Guck mal, am Ende von diesem langen Prozess hier heißt es dann, ich springe mal ein bisschen, aber dann Vers 11, Besonnenheit wacht über dir. Besonnenheit wacht über dir. Das ist Leben im Heiligen Geist, dass Gott da ist, dass er das Wort, das in uns schon gespeichert ist, benutzen kann und uns wach machen kann und sensibel machen kann, bevor wir etwas Verkehrtes sagen, bevor wir verkehrt emotional reagieren, wir merken, hey, diese Reaktion würde negativ sein, die würde zerstörerisch sein, die würde nicht helfen, die würde einfach Zerstörung und Fluch bringen in der Beziehung, und wir hüten unsere Zunge. Wie viele Menschen müssen sagen, also ich habe Dinge gesagt, die waren so scharf und so verletzend und so zerstörerisch und ich wünschte, ich hätte diese Dinge nicht gesagt. Was fehlte ihnen? Besonnenheit. Besonnenheit wacht über uns, und Besonnenheit, bevor es aus dem Mund kommt, sagt, das überleg dir noch einmal. Ob das wirklich hilfreich ist, ob das wirklich Segen bringt oder ob es nicht Fluch bringt, überlege und wähle. Besonnenheit bedeutet, wir leben im Licht Gottes, wir leben in der Gegenwart Gottes, und Dinge, die normalerweise blitzschnell gehen, ein Mausklick, ein Wort, eine Sache, zack, zack, ganz schnell. Wenn wir im Heiligen Geist leben, dann ist das wie, als wenn das alles auf Zeitlupe schaltet. Und bevor wir etwas sagen, der Heilige Geist sagt, bedenke, was wird die Folge sein? Wird das Gott gefallen? Wird das dem anderen Menschen erbauen? Oder wird ihn das beschmutzen, besudeln? Wird ihn das runterziehen? Oder was wird es tun? Wird es helfen? Wird es heilen? Wird es trösten? Wird es ermutigen? Oder wird es zerstören, beschämen? Was wird dieses Wort tun? Besonnenheit wacht, und bevor das Wort raus ist, wir spüren, der Heilige Geist sagt, komm, lass das sein. Mach das nicht. Reagiere anders. Das ist, was wir brauchen. Das ist eine Gnade Gottes. Und das lernt man auf keiner Bibelschule. Das lernt man nur in Gemeinschaft mit Gott. Das lernt man nur, wenn man Zeit verbringt in seinem Wort. Das ist der Segen am Ende. Besonnenheit wacht über dir. Das Verständnis wird dich behüten, um dich zu retten vom bösen Weg. Natürlich, wenn wir einen Fehler gemacht haben und das hinterher einsehen und wir sind ehrlich und bewerten unsere Untat im Lichte des Wortes Gottes, natürlich Gott vergibt. Klar, und Gott sagt, ja, ich vergebe dir und ich reinige dich und danach denke ich nicht mehr an die Sache, natürlich. Aber es gibt etwas Besseres, als in jedes Fettnäpfchen zu treten und hinterher wieder Vergebung abzuholen. Es gibt etwas Besseres. Es gibt eine Weisheit, Fettnäpfchen zu umgehen. Und das ist so viel besser. Und wir wachsen und wir nehmen zu und können die Kraft Gottes wirklich nutzen, um anders zu werden, um uns anders zu verhalten, anders zu denken, anders zu sprechen und so weiter und so weiter. Und alles beginnt mit Hingabe an das Wort Gottes. Das ist viel, viel tiefer, als nur pflichtgemäß deine 3 Kapitel in der Bibel jeden Tag zu lesen oder was auch immer, wenn du ein Bibelleseprogramm hast. Ich will das nicht schlecht machen, aber es geht um mehr als Bibel zu lesen. Es geht darum, dass das Wort anfängt, in mir zu leben. Und das kommt nur, wenn ich mich hingebe, wenn ich mich unterordne, wenn ich Zeit verbringe, wenn ich das tue, was die Bibel sagt, nachsinnen über dem Wort Gottes. Und Nachsinnen ist das Gegenteil von meine 3 Kapitel schnell schaffen. Nachsinnen ist ein Bruchteil, nur einen Bibelvers oder vielleicht sogar nur einen halben Bibelvers oder noch weniger zu nehmen und das vor Gott zu bringen und zu erlauben, dass der Heilige Geist das lebendig macht. Oder wie das Bild benutzt wird, das ist nicht nur ein Bild, das ist eine geistliche Realität. Dieses Wort wird auf die Tafel unseres Herzens geschrieben. Das ist der Weg der Veränderung. Gott sagt Jeremia 31, 33, ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen, auf ihr Herz schreiben. Es reicht nicht aus, dass wir eine Predigt erinnern können, dass wir einen Bibelvers irgendwie auswendig hersagen können, sondern es muss eine Kraft werden, die uns prägt. Das wird eingraviert in unser Herz. Wort und Herz müssen eine tiefe Verbindung eingehen. Dann kommt Leben. Dann kommt wachsende Jesusähnlichkeit. Das ist ein wesentlicher Aspekt der Lehre von Jesus. Das Gleichnis vom vierfachen Acker geht nur um das. Was braucht es, damit das Herz das sich mit dem Wort verbindet? Ein ganzes Gleichnis, was dann Matthäus, Lukas und Markus wiederholen, handelt von diesem Thema. Und Jesus sagt, das ist das wichtigste Gleichnis über das Reich Gottes. Ich werde jetzt nicht da hineingehen, aber ich will erinnern, vielleicht habe ich sogar auch hier darüber schon gelehrt. Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn es lohnt sich, das wirklich zu studieren, was sind da für Hindernisse in meinem Herzen? Und ich habe gelernt, alle 3 Hindernisse sind in meinem Herzen und ich weiß, sie sind auch in deinem Herzen. Und alle 3 Hindernisse müssen überwunden werden. Und dann haben wir den Herzenszustand Nummer 4 und das ist ein redliches Herz und das wird Frucht bringen. Ein Herz bringt Frucht, wenn Hindernisse ausgeräumt sind und überwunden sind. Und Jesus benutzt dieses Gleichnis, um zu erklären, das ist das Wichtigste vom Reich Gottes, weil das Reich Gottes fängt in uns an. Da ist der Anfang des Reiches Gottes. Das Reich Gottes ist in uns. Es ist in uns. Und Jesus sagt, wenn wir das Gleichnis nicht verstehen, wie wollen wir all die anderen verstehen? Wir können die Reich Gottes Gleichnisse nicht verstehen, wenn wir nicht das erste verstehen, nämlich dieses, was wir nennen, Gleichnis vom Seemann. Was eine nicht so kluge Bezeichnung ist, weil es geht nicht um den Seemann, es geht um Herzenszustände. Der Seemann spielt nur eine untergeordnete Rolle in dem Gleichnis. Das Zentrum dieses Gleichnisses ist Herzenszustände, die es unmöglich machen, dass das Wort Gottes in uns wirken kann. Und natürlich als Aufforderung dann daran zu arbeiten und diese Herzenszustände diese Blockaden zu überwinden, damit das Herz eben in eine Verfassung gerät, in einen Zustand gerät, wo das Wort Frucht bringen kann. Das ist das Zentrum unseres Lebens mit Jesus. Das Leben kommt aus der Offenbarung des Wortes Gottes. Das Wort Gottes muss eine lebendige Kraft werden in uns. Und dazu braucht es Hingabe, dazu braucht es Zeit, dazu braucht es Aufmerksamkeit und dazu braucht es noch etwas. Es braucht die Entschiedenheit, dieses Wort stehen zu lassen oder gelten zu lassen, mehr als alles, was wir gelernt haben, mehr als alles, was alle anderen Leute sagen, was irgendwelche kirchlichen, geistlichen Strömungen und Bewegungen und Denominationen sagen. Wir stellen das pure Wort Gottes über allem. Es hat den ersten Platz. Und wenn wir da etwas entdecken, was gegen unsere Überzeugung, gegen unsere Prägung, gegen das steht, was wir gelernt haben, dann verwerfen wir, was wir gelernt haben, und wir wählen die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wie viele Menschen sind da, die sich belügen über Gott und sich belügen wollen? Und sie wollen die Wahrheit nicht annehmen und sie wollen an einem Abziehbild von Jesus festhalten, was mit den biblischen Realitäten nichts zu tun hat. Sie wollen an einer Vorstellung von Liebe festhalten zum Beispiel, ja, die sentimental ist, die nichts mit der Liebe Gottes, wie sie in der Bibel beschrieben ist, zu tun hat. In manchen Gemeinden, wenn du da predigst, Matthäus 18, das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, ja, der sich geweigert hat zu vergeben, kennt ihr die Geschichte, ja? Und dann der Herr wirft ihn ins Gefängnis. Sein Gleichnis, eine Geschichte, die was erklären will. Aber was will diese Geschichte erklären? Sie will das Wesen, das Handeln Gottes mit Menschen erklären. Und der König, der diesen Knecht ins Gefängnis wirft, der tut noch etwas anderes, der schickt ihm Besuch. So zu den Besuchszeiten kommt Besuch. Und was ist dieser Besuch? Folterknechte. Was nichts anderes ist als Dämonen. Gott schickt diesem Menschen Dämonen zum Quälen. Das kann nicht die Liebe Gottes sein. Das glaube ich niemals. Ja, dann weißt du es besser, wie der Vater ist, als Jesus. Jesus endet das Gleichnis nämlich damit, dass er sagt, so wird euer himmlischer Vater mit jedem von euch, mit dir und mit mir tun, wenn ihr nicht von Herzen vergebt eurem Bruder. Jesus sagt, unser Vater wird so mit uns handeln. Und wie viele Menschen kenne ich, die wollen belogen werden? Warum wollen sie belogen werden über Gott? Weil ein falsches Bild von Gott ihnen Freiheit gibt, in Sünde zu leben. Ein falsches Bild von Gott gibt Freiheit, in Sünde zu leben. Und sie sagen, nee, Gott ist Liebe, das würde Gott nie tun, mich ins Gefängnis werfen, ich bin sein geliebtes Kind. Und dann noch mir Folterknechte auf den Hals schicken, das würde Gott nie tun. Das klingt nett, das klingt sympathisch, das klingt, jemand kämpft für Gott. Aber eigentlich kämpft er für seine Freiheit, in Unvergebenheit weiter zu leben. Weil wer kennt Gott, den Vater, besser als Jesus? Gibt es irgendjemanden, der ihn mehr gekannt hat als Jesus selbst? Und Jesus sagt, nicht vielleicht, sondern ganz sicher, irrt euch nicht, so wird euer himmlischer Vater tun, mit einem jedem von euch. Niemand ist eine Ausnahme. Und Menschen belügen sich über das Bild von Gott, weil sie Freiheiten haben wollen, in Sünde zu leben. Und dieser Trend, ihr Lieben, in der Christenheit nimmt immer mehr zu. Ein sehr markantes Beispiel habe ich garantiert auch schon angesprochen, aber ich habe überhaupt keine Probleme zu wiederholen. Überhaupt keine Probleme. Und du solltest keine Probleme haben, Wiederholungen dir anzuhören. Ein markantes Beispiel ist dieser furchtbare Roman Die Hütte, wo ein Bild von Gott gemalt wird, das an wesentlichen Stellen das Gegenteil ist von was die Bibel sagt. Und Millionen von Christen sind begeistert und sie feiern dieses Buch und Pastoren empfehlen dieses Buch und sagen, das müsst ihr alle lesen. Blinde Leiter. Jeder Pastor, der dieses Buch seiner Herde empfiehlt, kennt Gott nicht. Und er vergeht sich an seiner Herde, indem er ihnen vergiftete Kost empfiehlt. Und sagt, da könnt ihr lernen. Ja, was sollen wir da lernen? Ja, die Liebe Gottes. Leute sagen, oh, ich bin so begeistert, ich habe gelernt, die Liebe Gottes. Und ich frage immer, erkläre mir, wie können Lügen über Gott dir helfen, Gott besser zu verstehen? Wie soll das gehen? Das geht nicht in mein Hirn hinein. Wie können Lügen über Gott dir helfen, Gott besser zu verstehen? Dieser Hütten-Jesus, weißt du, was er sagt? Mein Leben ist nicht gedacht als ein Vorbild, das ihr nachahmen sollt. Hallo. Mein Jesus sagt, ein Vorbild habe ich euch gegeben. Paulus sagt, seid Nachahmer Gottes. Wir sollen in das Bild Jesu umgestaltet werden. Das ist das Ziel eines jeden Gläubigen von Gott her gesehen. Das ist Gottes Ziel, dass wir in das Bild Jesu verherrlicht, umgewandelt werden. Und so wird Gott geehrt und verherrlicht. Gott demütigt den Teufel, indem er aus Menschen, die Sklaven und Willige des Teufels waren, Heilige macht, die das Bild Jesu haben. So demütigt der Vater den Teufel. Wir sind ein Schauspiel für die Mächte der Finsternis, sagt die Bibel. Und die wenigsten Gläubigen leben so, als wenn Gott schauen würde und als wenn der Teufel schauen würde. Aber beides ist eine Realität. Und Gott möchte den Teufel demütigen, indem er zeigt, was er aus Menschen, die einmal dämonisiert waren, die der Sünde gedient haben, was er aus diesen Menschen machen kann. Gott wird geehrt, wenn in den Gläubigen das Wesen Jesu immer mehr hervorkommt. Dann wird Gott geehrt. Nicht nur im Lobpreis. Lobpreis ist gut und wichtig, aber Lobpreis können wir nicht als Ersatz nehmen für Heiligung. Sondern das gehört zusammen. Und wir können das nicht trennen und sagen, wir preisen Gott und wir feiern Gott und dann, wie wir leben, das spielt keine Rolle. So, Gott gibt uns sein Wort und er sagt, Hingabe an dieses Wort ist der Schlüssel, das ist der Anfang, wie du mir erlaubst, in dir etwas zu wirken. Und bevor Gott Erkenntnis seines Wesens wirkt, er wirkt Furcht des Herrn. Und wo Furcht des Herrn nicht wirken kann, kommt keine Erkenntnis Gottes. Und das ist der Grund, warum wir heute viele Blindenleiter haben. Blinde Blindenleiter, die Gott nicht kennen und die von Dingen reden, die von einer Liebe reden, die nicht die Liebe Gottes ist, die von einer Einheit reden, die nicht die Einheit ist, die Gott schaffen will, die von Versöhnung zwischen Kirchen reden will. Hast du schon mal irgendwo gelesen, wo Paulus sich bemüht, sich zu versöhnen mit Irrlehrern? Hast du das irgendwo gelesen? Wo kommt diese Idee her? Das Volk Gottes ist eingeseift und eingelullt vom Geist des Humanismus und Toleranz und Frieden und Eierkuchen. Das ist die große Parole. Und das hat mit dem Wort Gottes überhaupt nichts zu tun. Da gab es von den Aposteln eine scharfe Abgrenzung. Das ist gesunde Lehre der Apostel, wie Jesus sie uns gegeben hat. Und das ist kranke Irrlehre und hat nichts damit zu tun. Nehmt diese Leute nicht auf, habt nicht einmal Gemeinschaft mit ihnen. Das war eine klare Grenze. Heute werden Dinge, die nicht zusammengehören, zusammengemischt und zusammengerührt. Und das alles nennt man Liebe. Und das ist niemals die Einheit, von der Gott geredet hat, für die Jesus gebetet hat. Niemals. Aber weil man Gott nicht kennt und weil wir viele Leiter haben, die Gott nicht kennen, sie holen ihre Ideen über Gott irgendwoher, aber nicht aus dem Wort und nicht aus dem Heiligen Geist. Und egal wie groß der Leiter ist und egal wie bekannt sein Dienst ist und egal wie viele Anhänger hat und egal was für ein großes Gebäude er gebaut hat, du hast keinerlei Verpflichtung, Menschen zuzuhören oder Menschen nachzufolgen, die nicht mehr Jesus nachfolgen. Den Satz bitte aufschreiben. Paulus sagt, seht auf die, die Jesus so nachfolgen, wie wir ihm nachfolgen. Auf die sollen wir sehen. Nicht auf irgendjemanden, der sich der Apostel nennt oder sonst irgendwas nennt oder Prophet oder irgendwas und sagt, guck, ich habe so viele Follower und so viele Leute, die auf mich schauen, da muss ja was dran sein an meinem Dienst. Zahlen bedeuten überhaupt nichts. Wann begreifen wir das endlich einmal? Zahlen bedeuten nichts. Jede Mormonenkirche wächst und keiner würde sagen, ja siehst du, das ist der Segen Gottes. Wachstum, zahlenmäßiges Wachstum bedeutet nichts. Es kann bedeuten, es ist vom Teufel, es kann bedeuten, es ist von Gott. Also es bedeutet nichts. Ja? Aber das Wesen Jesu, Demut, Wahrhaftigkeit, Ehrlichkeit im Umgang mit unserer eigenen Sünde, Ehrlichkeit in den Umgang miteinander. Das sind Merkmale, die gibt es nur durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Halleluja. Und das kann der Teufel nicht kopieren. Ja, große Gebäude hinzustellen aus glasem Stahl, das ist easy für den Teufel. Guck dir Frankfurt an. Oder New York oder irgendwas. Das hat doch nichts mit Gott zu tun. Ja. Und so viele Leute sind naiv und sind geblendet. Ja, aber die haben so ein großes Gebäude und der hat 30.000 Mitglieder und der hat dies und der hat das. Hallo, seit wann sind das Kriterien, von denen Paulus sagt, nach denen richten wir uns? Christusähnlichkeit ist das einzige Kriterium. Und wenn da Zeichen und Wunder sind und dieser Mann Gottes nicht weiß, sich zu benehmen und rüde und schroff und brutal und gewalttätig mit Menschen umgeht, sage ich, sorry, das ist nicht die Freundlichkeit, das ist nicht die Sanftmut, das ist nicht die Demut Jesu. Und ich möchte damit nichts zu tun haben. Hingabe an das Wort ist der Schlüssel. Den Verstand anrufen, ja, fast so wie eine Person, ist ja außerhalb. Das heißt, wir erkennen an, dass wir gar keinen Verstand haben. Deswegen rufen wir den Verstand an. Wir rufen das Verständnis an, dass es doch kommen möge. Das heißt, es ist nicht da. Ja. Das ist, was Jesus meint mit geistlich arm sein. Alles fängt an mit geistlicher Armut. Wir haben nichts, wir haben nichts in uns, wir können nichts, wir brauchen ihn, wir sind hilflos. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und wie viele Leute versuchen, ohne Jesus gewaltige Dinge zu tun. Und man kann im Fleisch und man kann in der Kraft der Seele eine Menge Dinge veranstalten. Und man kann sogar so weit gehen, gewisse Warnlampen und Markierungen, Schutzmarkierungen übergehen und sogar in okkulte Dinge hineinkommen. Und das mitten im christlichen Bereich. Ihr Lieben, das Wort Gottes sagt, wir sollen vorsichtig sein. Und nicht alles, was da übernatürlich herkommt, ist auch wirklich von Jesus. Ist aus dem Heiligen Geist. Das ist nicht so. Darum heißt es, wir sollen prüfen die Geister, ob sie von Gott sind. Philippinische Geisthalter können Wunder tun, da staunen wir nur. Aber es ist vom Teufel. Und mit diesen Wundern der Heilung, die diesen Leuten dann gegeben wird, kriegen sie dämonische Belastungen, die es ihnen noch viel schwerer machen, durchzubrechen zum lebendigen Glauben. Ja. Der Teufel kann heilen. Und packt dann noch ein paar Flüche oben drauf und die Leute sind noch weiter weg von Gott. Ja. Und wir müssen endlich mal anfangen, diese Dinge zu realisieren und zu sagen, nicht alles, was sich christlich anhört oder anfühlt, ist wirklich von Christus. Und wenn wir ihn kennenlernen und wissen, wer er ist, wie sein Wesen ist, wie sein Geschmack ist, wie er sich anfühlt, dann können wir sagen, hey, das ist nicht von Gott. Es kommt christlich daher, aber es ist nicht von Gott und wir haben nichts damit zu tun. So, es beginnt damit, dass wir erkennen, wir haben nichts, wir können nichts, wir wissen nichts. Wir sind total hilflos. Wenn es um die Erkenntnis Gottes geht, sind wir total hilflos. Jesus sagt, niemand hat den Vater erkannt, außer der Sohn und der vom Sohn Offenbarung über den Vater bekommt. Jesus will den Vater offenbaren. Aber Offenbarung ist ein Geschenk. Und Gott gibt seine Gnadengeschenke unter einer Bedingung, das ist Demut. Dem Demütigen gibt er Gnade. Er widersteht dem Stolzen. Er widersteht dem Stolzen. Gott widersteht einer ganzen Gilde von Theologen, die sagen, wir können lesen, wir können forschen, wir studieren die Geschichte, wir studieren alle Religionen, dann gehen wir an die Bibel und dann haben wir es. Was haben sie da? Ein Haufen dummes Zeug. Wertloses Zeug, womit niemand Leben bekommt, womit niemand aufgebaut wird, womit niemand befreit und geheilt und ermutigt wird und freigesetzt wird und froh wird in seiner Beziehung zu Gott. Das ist Müll. Das ist eine sinnlose Selbstbeschäftigung, die keinerlei geistlichen Ertrag hat. Und trotzdem ist theologische Bildung heutzutage ein hoher Wert. Weil wir Gott nicht kennen, weil wir nicht verstehen. Es geht ihm nicht um Bildung, es geht ihm um das Herz. Der Mensch schaut, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. So das, was Gott uns geben will in seinem Wort, das sind Schätze. Ja, all diese Worte, annehmen, verwahren, das Ohrlein, zuwenden, ja, all das sind Worte, die von Hingabe, von Unterordnung sprechen. Und das ist der Anfang Gott, ich brauche dich. Hilf du mir. Lass mich verstehen, was du wirklich willst. Lass mich verstehen, was dein Wille ist, was deine Absichten sind, wie du mich siehst. Und lass mich verstehen vor allen Dingen diesen Unterschied. Ich bin als Person bejaht. Aber da gibt es eine Menge Dinge in meinem Charakter, die anders werden müssen. Und Gott kann trennen zwischen Person und den Taten und dem Charakter einer Person. Gott kann trennen. Und je mehr wir wachsen in der Liebe, umso mehr können wir das auch mit anderen. Ja? Und wir können sagen, da ist ein Mensch, der ist geliebt von Gott. Aber das sind Dinge, die sind für Gott nicht akzeptabel, auch nicht für uns als Gemeinde. Und wir werden mit ihm handeln und wir werden mit ihm reden und wir werden ihm zeigen, diese Dinge, wenn er hier bleiben möchte und seine Heimat finden möchte in der Gemeinde, diese Dinge müssen aus seinem Leben verschwinden. Und wir wollen sichtbare Zeichen sehen, dass er mit Gott zusammen daran arbeitet, dass diese Dinge aus seinem Leben und aus seinem Charakter verschwinden. Das ist die Bedingung für wahre Gemeindemitgliedschaft. Nicht ein Papier, das man unterzeichnet, sondern hey, Gemeinde heißt, wir sind zusammen unterwegs und wir wollen Jesus ähnlich werden. Und ich brauche dazu Jesus, ich brauche den Heiligen Geist, das Wort Gottes und ich brauche meine Geschwister und ich will lernen und ich will Veränderung haben und ich lasse das zu. So alles beginnt mit unserer Haltung gegenüber dem Anspruch Gottes. Er ist die Wahrheit. Lass uns noch einmal gehen zu 2. Timotheus Kapitel 3. Und dort spricht Paulus eine Prophetie aus über Probleme in der Gemeinde. Und es wird schwierige Zeiten geben, weil da Menschen sein werden. Und dann beschreibt er ihre Haltung, selbstsüchtig, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Von diesen wende dich weg. Das sind Menschen, die beanspruchen, sie sind gläubig. Aber sie leben wie die Ungläubigen. Da ist nichts zu erkennen an wachsender Jesus-Ähnlichkeit. Sie leben in diesen Dingen und sie verleugnen die Kraft Gottes und sagen, Gott hat mir vergeben, ich bin Kind Gottes, ich bin angenommen, die Liebe hat alle meine Sünden zugedeckt und fertig, das ist es. Nein, das ist der Start und danach gibt es das, was die Bibel Heiligung nennt. Und ohne Heiligung kann niemand den Herrn sehen. Und es gibt nicht Jesus als Erretter annehmen und nicht als Herrn. Das gibt es nicht. Entweder als Retter und als Herrn oder gar nicht. Man kann nicht Jesus annehmen und dann wird man gerettet, aber danach lebt man weiter wie die Welt. Das ist im Neuen Testament nicht vorgesehen. Das gibt es nicht. Ja. Und wenn du manchen Menschen so etwas sagst, das macht mir Druck und du forderst jetzt was von mir, da halte ich doch lieber mit dem Hütten-Jesus. Ja, was hat der gesagt? Mein Liebling, wir haben niemals irgendetwas von dir oder von irgendeinem Menschen erwartet. Ach, wie nett. Das ist doch nicht der Gott der Bibel. Hallo? Der Gott der Bibel sagt ganz klar, ich gebe Gebote. Gebote sind nicht Empfehlungen, sondern ich erwarte. Und sogar in meiner Gnade gebe ich noch die Kraft dazu. Ich erwarte, dass ihr euch danach ausstreckt, in diese Dinge hineinzukommen und euer Leben zu verändern. Gott erwartet etwas. Wie kann der Hütten-Jesus sagen, wir haben niemals etwas von euch erwartet? Wir haben in unserem Land Gesetze, wie schnell man wo fahren darf. Sind das Empfehlungen vom Verkehrsminister, die einfach beliebig sind? Der erwartet, dass du die einhältst. Und wenn du die nicht einhältst, hat er sogar Maßnahmen, dir zu helfen, dass es doch besser ist, sie einzuhalten. Ja? Mein Fahrverhalten hat sich verändert, als ich mich freiwillig entschieden habe. Meine Verwarngelder und Bußgelder zahle ich von meinem Taschengeld. Vorher war das vom Wirtschaftsgeld. Ich habe eine Entscheidung getroffen, das zahle ich jetzt von meinem Taschengeld. Ich habe nicht viel Taschengeld jeden Monat und ich brauche mein Taschengeld für mein Hobby. Und siehe da, mein Fahrverhalten verändert sich. Und ich habe viel, viel weniger in den letzten Jahren gezahlt, als in den Jahren davor, weil es mich nichts gekostet hat. Das geht von der Wirtschaft ab. Das merke ich ja gar nicht. Aber jetzt geht es von meinem Taschengeld ab. So, was ich sagen will, der Verkehrsminister hat Ideen, wie er seine Gebote durchsetzen kann. Irgendwann merkst du es. Spätestens bei 17 Punkten, wenn dann der 18. Punkt droht und der Führerschein weg ist, du merkst es. Es fordert Konsequenzen. Und Gott gibt auch Konsequenzen, was so wenig gelehrt und verstanden wird. Gott erzieht uns. Wen der Vater liebt, den züchtigt er. Er züchtigt seine Kinder. Wann hast du das letzte Mal über die Züchtigung Gottes etwas gehört? Wir reden immer viel über die Liebe Gottes, aber dass Gott züchtigt, das wird fast nirgendwo erwähnt. Und doch ist es Bibel. Gott züchtigt. Und das, was weh tut, woran wir leiden, das sind Züchtigungen Gottes, sagt der Hebräerbrief. Ja? So, wir haben Fantasievorstellungen und Wunschvorstellungen. Wir wünschen uns, so wäre Gott. So ist er aber nicht. Gott ist nicht so, wie wir ihn wünschen. Gott ist so, wie er ist. Und besser finden wir uns mit den Realitäten ab. Weil diese Fantasie Jesus wird sich irgendwann in Luft auflösen. Spätestens wenn wir vor ihm stehen, vor dem wahren Jesus, dann merken wir, dass wir einem Phantombild hinterhergelaufen sind. Also wenn diese Täuschung sowieso ans Ende kommt, dann warum nicht jetzt? Warum nicht jetzt? Gott, ich will dich sehen, wie du wirklich bist. Ich will nicht irgendeinem netten Jesus-Bildchen hinterherlaufen, den meine Konfession mir da vor Augen gemalt hat, den ich in der Kinderstunde gelernt habe. Nicht irgendwie ein Fantasie-Jesus von Hollywood, der lieber ist als der liebe Gott. Ich will den wahren Gott. Weil der ist, mit dem ich die Ewigkeit verbringen werde. Und er ist die Wahrheit. Und da ist keine Täuschung in ihm. Und wenn ich mit ihm zusammen bin, da ist keine Täuschung. Da ist keine Illusion. Und ich kann mir nichts mehr vormachen. Da geht's doch hin. Ins vollständig klare Licht. Ohne Schatten, ohne Grauzonen, ohne irgendetwas. Ganz glasklar. Und da können wir jetzt schon hineingehen. So, was ich sagen wollte. Diese Leute hier. Warum haben sie diese Sünden? Ja, weil sie die Kraft Gottes verleugnen. Sie sagen, du, auf Golgatha, Vergebung der Sünden, das ist, was Jesus für uns erworben hat. Erlösung von dem Zwang, sündigen zu müssen. Komm, wir sind alle Menschen und du weißt doch, und das ist normal und so weiter. Und Menschen haben Theorien, um Sünde für legitim zu erklären, um Sünde für normal zu erklären. Und wir sehen gar nicht im Neuen Testament, wie Jesus und wie die Apostel über Sünde gesprochen haben, ist total anders. Sünde ist nicht normal. Sünde ist die Ausnahme. Und für die Ausnahme gibt es Vergebung. Aber wer sich gar nicht bemüht, Sünde zu überwinden, für den gibt es überhaupt keine Gnade. Das ist eine Täuschung, zu denken, ich kann in diesen Dingen weiter leben, in der Unreinheit, Pornografie oder Süchte oder irgendetwas. Gott ist ja gut, Gott vergibt mir, Gott ist gnädig. Das ist dummes Zeug. Gott gibt keine Gnade dem Menschen, der seine Sünde rechtfertigt und in Sünde bleiben will. Das ist eine Illusion. Das ist eine falsche Gnadenlehre. Gott gibt Gnade dem Demütigen. Und der Demütige ist der, der sagt, ja, diese Dinge sind in meinem Leben, aber das ist nicht in Ordnung. Und das soll raus und das muss raus. Und ich tue alles, was ich tun kann, damit diese Dinge rauskommen aus meinem Leben. Ich finde es nicht in Ordnung. Ich stimme mit Gott überein. Er sagt, es ist nicht in Ordnung. Ich sage auch, es ist nicht in Ordnung. Und ich suche Gott und ich bete und ich mache mich auf, dass Gott in mir wirkt, um diese Dinge mehr und mehr rauszubekommen aus meinem Leben. Das ist ein Zeichen von Demut. Rechtfertigung, sich selber zu rechtfertigen, ist ein Zeichen von Stolz. Und Gott widersteht dem Stolzen. Er gibt ihm keine Gnade. Aber heute wird die Gnade so billig verscherbelt wie irgend so ein Schnäppchen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Gnade bekommt nur der Demütige. Und das heißt im Zusammenhang von Sünde, der Wahrhaftige, der bereit ist, das Urteil Gottes über seine Sünde anzuerkennen. Das hat nichts mit Verdammnis zu tun, überhaupt nichts. Gottes Urteile über Sünde sind Urteile über Verhaltensweisen oder Charaktereigenschaften, aber nicht ein Urteil über unseren Wert als Person. Da ist ein himmelweiter Unterschied. Gott kann zu dir Ja sagen und freut sich. Und dann sagt er, aber weißt du, da gibt es ein paar Dinge, die werde ich dir abgewöhnen. Ich bin Gott und das akzeptiere ich nicht und das wird es in meinem Haus nicht geben. Ich bin stark und ich bin ein Erlöser, ich gewöhne das ab. Glaub mir. Das ist Gott. Und Paulus geht weiter in der Analyse. Und er sagt, diese Leute werden von Begierden getrieben. Vers 6. Sie werden von Begierden getrieben. Wer die Lehre der Apostel kennt und weiß, was sie über Begierden zu sagen haben, der weiß, das normale christliche Leben ist, dass wir herrschen über Begierden. Ein Christ beherrscht, getrieben von Begierden, ist ein Widerspruch in sich selber. Christen haben Gnade von Gott und können diese Gnade annehmen und lernen zu herrschen im Leben. Wir werden nicht getrieben, sondern das Evangelium lehrt uns, Begierden zu überwinden, Begierden zu verleugnen, Nein zu sagen zu Begierden. Titus 2,11, die heilsame Gnade ist erschienen, dass sie uns unterweist, weltliche Begierden zu verleugnen. Und Begierden ist viel, viel mehr, als manche sich das vorstellen, als wenn das nur sich auf den sexuellen Bereich betrifft. Es kann auch eine Begierde sein, ganz christlich getan, mitten in der Gemeinde, nach Ehre und Anerkennung, Macht und Position. Oder noch harmloser, eine Begierde, komm, liebt mich doch alle. Und man ist ganz nett und man dient und man ist überall da und man hat das, was man in der Welt Helfersyndrom nennen würde. Ja. Und die Kraft, die das Ganze steuert, ist Begierde. Und wenn das Licht Gottes in einer Gemeinde scheint, wird falsche Motivation für Dienst, egal ob einer Ordner ist oder an der Kanzel steht oder an der Technik oder am Keyboard, falsche Motivation wird aufgedeckt werden. Und das ist manchmal nicht einfach. Und das gibt schnell Konflikte. Aber Gott will nicht nur, dass wir das Richtige tun, er will, dass wir das Richtige aus der richtigen Motivation tun. Das ist noch etwas anderes. Und er will, dass wir ganz wahr werden, dass wir ganz wahrhaftig werden und dass wir nicht unsere Minderwertigkeit versuchen auszugleichen durch viel Aktivitäten und Bewunderung von anderen Menschen, die wir dann erwarten. So, und dann geht's noch weiter. Nicht nur diese Leute werden getrieben von Begierden. Es gibt einen Grund, warum herrschen sie nicht? Warum können sie nicht herrschen? Warum sind sie Spielball der Begierden? Es heißt dort in Vers 8, sie widerstehen der Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Und deswegen sagt er, sie lernen andauernd und sie können niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Sie können gar nicht, obwohl sie so viel lernen, weil ihre Grundhaltung ist, sie widerstehen der Wahrheit. Du, wenn es an meine Sexualität geht, wenn es an mein Bankkonto geht, wenn es an meine Ehre geht, dann bestimme ich, was richtig ist und was geht und was nicht geht. Die Herrschaft Jesu ist was anderes. Er darf herrschen in meiner Sexualität, in meinen Beziehungen mit anderen Menschen, in meinem Bankkonto, in meiner Beziehung zum Finanzamt. Er darf regieren in allen Bereichen und setzt dort seine Ordnungen ein. Halleluja, mir zum Segen. Halleluja. So, was für eine Haltung ein Mensch zur Wahrheit hat, entscheidet darüber, ob er geistlich wächst oder nicht. Paulus geht, das Merkmal eines wahren Jüngers ist, der Wahrheit zu gehorchen. Galater 5, Vers 8, ihr lief fein, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit zu gehorchen? Nicht der Wahrheit zu lauschen, Sonntag für Sonntag, damit fängt's an. Aber wenn das nicht geschieht mit einer Entscheidung, was ich hier höre aus dem Wort Gottes, gehe ich nach Hause und setze um, dann nützt Predigt hören überhaupt nichts. Dann nützt Predigt hören überhaupt nichts. Ja. Predigt nützt nur dann was, wenn ich sage, das, was ich hier höre, studiere ich in meiner Bibel und wenn ich das da auch finde, dann gehe ich hin und fange an, es umzusetzen, fange an, es zu tun. Bemühe mich, das in Praxis umzusetzen. Egal, was das ist. Und Paulus sagt in Galater 3, Vers 1, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Ich hoffe, dass du jetzt hier eine Schlachterübersetzung hast mit der Elberfelder aus irgendeinem Grund, die unterschlägt diese wichtige Passage. Elberfelder sagt einfach, wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit, wer hat euch bezaubert? Na, sorry. Wer hat euch bezaubert? Fertig. Aber worin besteht die Bezauberung oder Verzauberung? Und das bringt die Schlachtübersetzung, die auf einen anderen und, wie man mir sagt, zuverlässigeren griechischen Grundtext geht als die Elberfelder Übersetzung. Es gibt zwei Grundtypen von Urtexten und die Schlachter geht von dem anderen aus. Und da heißt es, wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Hat jemand Schlachterübersetzung hier? Ja, da steht's, ne? Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit zu gehorchen? Das finde ich deswegen so dramatisch, diesen Fehler in der Elberfelder, weil wir hier eine Definition haben, von was Zauberei ist. Christliche Zauberei ist, Menschen zu beeinflussen, der Wahrheit nicht zu gehorchen. Das ist christliche Zauberei. Und das haben wir heute an vielen Ecken und Enden. Christliche Zauberei. Und niemand würde wagen, das so zu nennen. Leute kommen zu mir in ein Seminar von einer evangelischen Kirche und sagen, kannst du uns taufen hier jetzt auf der Sommerbibelschule? Ich sage, ich könnte schon, aber geh zurück zu deinem Pfarrer. Lass ihn das machen. Ich weiß, warum Pfarrer nicht taufen, weil wenn sie taufen, fliegen sie raus. Und ihnen ist ihr Job und ihre Sicherheit lieber als Gehorsam gegenüber Jesus. Aber ich wollte sie testen. Ich sage, geh zurück zu eurem Pfarrer. Mit dem haben wir schon gesprochen. Ich sage, was sagt er? Ach, das ist nicht so wichtig. Hat Jesus Taufe geboten oder war das nur eine Empfehlung? Wie kann ein Mann Gottes sagen, ein Gebot Jesu, ach, das ist nicht so wichtig? Das ist Zauberei. Jesus sagt, es ist wichtig, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Und dann kommt ein Mann Gottes daher und sagt, ach, das ist nicht so wichtig. Hauptsache, du glaubst an Jesus. Das ist nicht, was Jesus gesagt hat. Wer glaubt und getauft wird. Und dann sagt Jesus, ja, wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Da siehst du also, da sagt er nichts mehr von Taufe, weil Glaube heißt gehorchen. Wer glaubt, gehorcht. Und er sagt nicht, ja, glauben an Jesus, aber zu meinen Bedingungen. Weil wenn ich mich taufen lasse, kriege ich Ärger mit dem Erbonkel, der ist nun meiner Kirche und da wartet noch ein leckeres Erbe auf mich und da muss man auch weise sein. Das ist keine Weisheit vom Himmel, das ist Weisheit aus der Hölle, wo um des Gewinnes willen die Wahrheit verschachert wird, die Wahrheit preisgegeben wird und wo man offenbart, dass man Mammon dient, aber nicht Jesus. Hallo, so ist es. Wir müssen anfangen, Dinge mit den Augen Gottes zu sehen und zu beurteilen. Und am besten fangen wir damit in unserem Leben an, sonst erzeugen wir eine Menge Streit, wenn wir bei den anderen anfangen. Herbert schlägt eine Pause vor, mitten im ersten Drittel meiner Message. Aber du bist Leiter, ich unterordne mich. Machen wir eine Pause. Herr, hilf uns, die richtige Haltung zu deinem Wort zu haben, uns nicht über dein Wort zu stellen, nicht zu kritisieren und besser zu wissen und zu sagen, nicht so wichtig, brauchen wir nicht, ist heute nicht mehr dran, kann man so nicht mehr sehen. Hilf uns, Ehrfurcht zu bekommen, uns hinzugeben, du bist Gott. Und du erwartest, dass wir dir gehorchen, dass wir dich ehren. Du sagst, Wiener, warum nennt ihr mich Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage. Herr, wir wollen Täter des Wortes werden und nicht solche, die nur hören und die sich selber betrügen. So gib uns eine nüchterne Gesinnung, dass wir dein Wort ernst nehmen, dass wir erlauben, dass dein Wort unser Verhalten, unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Fantasien beurteilt und bemisst. Und klar sagt, was Gott wohlgefällig ist und was ihm nicht wohlgefällig ist. Hilf du uns, in diese Haltung der Furcht des Herrn immer mehr zuzunehmen und dich dadurch zu ehren. Und wir brauchen das so sehr, dass du in uns wirkst. Wir danken dir für dein heiliges Wort. Amen. 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 Amen.